con arco y piedra. No, ci sono molti che sono in fin, né? Cioè, sto me che go so. Ja, Redundanz einbringen, damit man Fehler erkennen kann. Das heißt, bei der Übertragung passieren Fehler, kann es nie wirklich vermeiden. Und eine Möglichkeit hier, diese aufgetretenen Fehler, die Fehler treten nur dann auf, wenn der Detektor eine falsche Entscheidung trifft. Ja, das heißt, nach dieser Entscheidung hier den Fehler, der passiert ist, zu erkennen und wenn möglich zu korrigieren. Ja, das heißt, ich sitze hier nach dem Entscheider, das heißt, der Entscheider trifft seine Entscheidung. Die kann richtig und sie kann falsch sein. Ja? Wenn sie falsch ist, dann ist noch nicht alles verloren gegangen, sondern ich kann hier aufgrund von Redundanz, die ich hier oben eingebracht habe, hier dem Decoder zur Verfügung stellen und der kann zum Beispiel die Stelle herausfinden, innerhalb eines Codewortes, welchen Bit umgefallen ist und dieses dann umdreht. Ja, das heißt, er kann aus einer falschen Entscheidung wieder eine richtige machen. Sie können sich vorstellen, naja, einen Fehler möchte man nicht haben. Ja, es sollten keine Fehler passieren, Bitfehler. Ja, unser Gütemaß ist die Bitfehlerwahrscheinlichkeit, das ist nichts anderes als das Verhältnis der empfangenen oder der gemachten Fehler, der detektierten Fehler zur Gesamtzahl der detektierten Bits, also die übertragen wurden. Das Verhältnis, also die Fehler sollen natürlich 0 sein, die Anzahl der Fehler 0 sein. Es kann ein Fehler passieren. Das heißt, es könnte der Gedanke ist dann naheliegend sein, naja, eigentlich ist es egal, wenn ein Fehler passiert. Ich baue mir da einen super Kanal, Decoder, der alle Fehler korrigieren kann. Ja, es kann alles falsch sein und der macht alles richtig oder so. Das geht natürlich nicht. Ja? Das wäre eine wunderschöne Sache, es geht nicht. Ja? Das heißt, diese Fehler rückgängig machen und ausbessern hier, geht nur zu einem bestimmten Grad. Ja? Das heißt, wir haben jetzt sozusagen implizit eine Vorstellung, das heißt, wir übertragen Codewörter, die eine bestimmte Anzahl von Bits enthalten, die sich zusammensetzt aus den Nutzbits, also den Datenbits, den Informationsbits, plus additiv dazugefügt noch andere Bits, sogenannte redundante Bits, die es ermöglichen hier, Fehler entweder zu erkennen im Codewort, es gibt zwei Stufen hier, und das andere vielleicht auch sogar zu korrigieren. Ja, das heißt, das Entscheidende ist einmal, hier an dieser Stelle, ich füge hier Fehler dazu, füge keine Fehler dazu, ich füge Redundanz dazu, um Fehler ausbessern zu können. Ja? Das ist ein Hinweis, die Vorlesung abzubrechen. Wenn man nicht macht, doch nicht. Gut. Das heißt, wir haben hier analoge Quelle. Wir haben hier ein Anti-Aliasing-Filter, um die Verhältnisse zu definieren. Wir werden hier zeitdiskret, wertdiskret und haben hier Codewörter. Und hier die Quellkodierung, die nimmt uns die Redundanz heraus, die sich hier sozusagen angesammelt hat. Da sind wir effizienter und da der Kanalkodierer, der fügt uns Redundanz dazu, damit wir den Fehler erkennen können. Dann könnte vielleicht hier in Pulsformung noch kommen oder irgendwas, fehlt mir jetzt über den Kanal und da mal unser Matchfilter mit nachfolgendem Entscheider. Das heißt, da stehen wieder binäre Entscheidungen an, die natürlich zusammengefügt werden können zu Codewörtern, zu Bit-Kombinationen und der Decoder, der soll, falls möglich und falls wirklich auch vorhanden hier Fehler drinnen sind, die ausbessern und korrigieren. Und dann geht es wieder in einer umgekehrten Reihenfolge hier weiter. So, wodurch entstehen überhaupt Fehler? Oder wodurch sie entstehen, ist einfach, ja, am Kanal, durch Störungen. Aber wie kann ich jetzt dem entgegenwirken? Außer mit Kanalkodierung. Also jetzt haben wir eine ingenieurmäßige Betrachtung. Ja, wir haben ein Signal, irgendeine binäre Form, eine Kurvenform oder bestimmte Zeitspanne nimmt das in Anspruch, unsere Symboldauer oder Bitdauer und eine bestimmte Amplitude wird übertragen, da überlagert sich halt eine böse Störung additiv über die Amplitude des Nutzsignals. Der Detektor, dem wird das Ganze präsentiert, der versucht die Störung möglichst gut hier wieder rauszubekommen und dem Entscheider relativ was ins Drittes von der Störung zu liefern. Und der Entscheider dann eine vernünftige Entscheidung, eine verlässliche Entscheidung treffen kann. Ja? So, jetzt macht er aber, was ich, sagen wir, im Mittel, jedes zehnte Bit ist falsch. So, jetzt sind Sie ein Ingenieur, haben sämtliche Rädchen und können da herumdrehen. Was wäre die erste Idee, die Sie hätten hier, wenn Ihnen die Fehler zu viel sind? Würden Sie vorher irgendein Lager aufbauen, einen Sender, einen Verstärker da drinnen und so weiter, einen Kanal, den können Sie beeinflussen und irgendeinen Empfänger. Wo würden Sie als erstes herumdrehen?
Sendeleistung.
Ja, gute Idee.
Das ist
ein
Erbitgrößer.
Genau, das ist ein Erbitgrößer. Sozusagen meine Nutzsignalamplitude wird wesentlich erhöht. Das Rauschsignal von der Charakteristik her ändert sich nicht. Das heißt, wenn ich das Ganze im Wesentlichen heble ich das Störsignal aus mit meiner Nutzsignalamplitude. Und daher können keine Polaritätsänderungen so leicht auftreten. Ja, ich schiebe es einfach weiter weg von der Entscheidungsschwelle. Ja? Wenn keine Polaritätswechsel auftreten können, dann kann auch keine falsche Entscheidung entstehen. Ja? Das heißt, ich verschiebe das Problem in der Amplitude. Ja? Das heißt, wie der Kollege richtig gesagt hat, Sendeleistung muss erhöht werden. Na toll, ein paar Kilowatt, Megawatt Sendeleistung. Ne? Ein Problem bereinigt, nicht? Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Warum nicht? Andere Lösung, ist auch eine schlaue Antwort. Ne? Vielleicht ein bisschen genauer, außer der anderen Lösung. Das ist nicht immer möglich. Ja? Das heißt, ich kann diese Leistung entweder nicht aufbringen, ich kann im Handy, muss ich die natürlich sozusagen mitschleppen im Akku. Je mehr Leistung, umso länger kann ich, oder umso weniger lang kann ich hier kommunizieren und so weiter. Ja, es gibt mehrere Gründe, warum Sendeleistung erhöhen nicht eine tolle Idee ist. Ein wesentlicher Punkt auch noch, warum es keine tolle Idee ist, ich muss ja das Ganze bauen. Das heißt, ich habe Verstärker, Leistungsverstärker am Ende, die zwar bestimmte Eigenschaft haben im Vergleich zu NF-Verstärkern, wo ich hier andere Zielsetzungen habe, aber eine große Herausforderung für einen Leistungsverstärker oder Endverstärker ist die Linearität. Ja, und für hohe Leistung hier ist ein bisschen, kommt ein bisschen mehr ins Schwitzen als für kleinere Leistung. Ja? Also es gibt schaltungstechnische Gründe, Realisierungsgründe, warum das Leistung in die Höhe schrauben nicht besonders toll ist. Aber ist einmal die naheliegendste Idee, geh her in einem Laboraufbau, dreh einmal auf und sag, okay, meine Fehler werden weniger. Ja? Haben wir so Vorteile, Nachteile beleuchtet sozusagen. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Können wir sich alles aussuchen jetzt?
Ja, unter Funkübertragung ist einfach bessere Antennen mit besserem Gewinn verwenden.
Ja, unter Funkübertragung können wir auf der Systemebene natürlich bessere Antennen gewinnen und so weiter.
Falls es automatische Fehler zum Beispiel die Fallstärke an richtige Stellen anpassen. Also wenn ich weiß, zum Beispiel jedes Zentimeter ist falsch, dass ich da vorher eine bessere Leistung oder
ja, die Idee ist gut. Das mit dem 10. Bit hat nur das eine Problem, es ist eine statistische Aussage. Ja, das ist nicht immer wirklich das 10. Bit. Es könnte aber, wie Sie richtig andeuten, ein systematischer Fehler sein. Ja, wenn es ein systematischer Fehler ist, dann kann man natürlich auf das Rücksicht nehmen. Ja, und kann zum Beispiel dort eine höhere Leistung haben. Ja, auch eine Idee. Ja.
Das Matched-Filter verbessern.
Matched-Filter verbessern. In welcher Form?
Besser halt.
Nein, das Match-Filter ist schon gematcht auf die Störform, auf AVGN zum Beispiel. Aber Sie haben recht, dem Kanal sagt niemand, dass er nur mit AVGN stören darf. Ja? Könnten dort impulsive Störungen drauf sein. Also die Autozündung, das ist heute auch kein großes Problem, das macht man schon beim Verursacher in der Regel immer, diese Entstörungen. Impulsive Störung. Ne? Das Match-Filter, das wir haben, ist gematcht auf breitbandige Störung, das heißt auf AVGN. Wenn eine andere Form der Störung auftritt von der Charakteristik her, dann liefert es natürlich nicht mehr den optimalen Wert. Das ist richtig. Das heißt, ich müsste meinen Kanal vermessen, schauen, welche Störquellen tauchen auf, welche Charakteristik haben die und könnte so mir ein Match-Filter bauen, das auf diese Form der Störung gematcht ist. Ja? Das heißt, das Maximum ist erbringen. Ja? Gut. Was noch? Oh,
den Kanal so kodieren, dass das Übertragene dann unempfindlich vor der Störung ist. Dass das die Information trotzdem erhalten kann. Da wir genau die Störung.
Den Kanal.
Die Kodierung so wählen, dass genau für die Störung unempfindlich ist. Für das Problem.
Das heißt, ich präpariere mein Signal so, dass es gegen eine bestimmte Art der Störung resistenter ist. Ja, das ist möglich. Ja. Muss ich genau wissen, wie meine Störung agiert und entsprechend mein Signal anpassen. Als Beispiel kann man hier zum Beispiel die Spektrumtechnik heranziehen, die der Physical Layer von UMTS ist. Ja, also UMTS verwendet ein Modulationsformat, das weitgehend resistent gegen unvorhersagbare Störungen ist. Ja, das heißt für ein breites Spektrum an Störformen. Ob die Störung breitbandig ist, schmalbandig ist. Der Gewinn ist natürlich umso besser, je schmalbandiger es ist, weil das Signal selbst breitbandig ist und es nutzt den Unterschied aus, wenn die Störung eine andere Charakteristik hat. Das heißt, benutzt den Unterschied, es vergleicht sich selbst mit der Störung und sagt, ha, du schaust anders aus, du gehörst nicht hierher. Ja? So einfach einmal kann man sich das vorstellen. Ja? Aber ich kann das genauso kann ich machen. Ja? Noch irgendwelche?
Wo man vielleicht auch ein bisschen Reflektorspringung verwendet, wo man die Signale besser unterscheiden kann und den Fehler leichter erkennen kann. Zum Beispiel bei einem Rechteck, wo wird nur high low?
Sie werden zwei verschiedene Frequenzen symbolisieren, die Zustände 1 und 0, und ich nehme schmalbandigere Filter für die einzelnen Frequenzen. Ja? Damit sie dir noch nicht ins Gehege kommen. Ja? Zum Beispiel. Ja? Auch eine Möglichkeit. So, einmal noch.
Wenn man sagt, dass der Signal mehr Außenkanal sendet, dann
ja,
muss man
das schaffen. Also verwendet Diversität, das heißt Vielfachheit, ja? Zum Beispiel im Zeitverfahren hier, das heißt, ich übertrage die Information mehrfach mit einer ungeraden Anzahl zum Beispiel und macht dann Mehrheitsentscheidungen oder so. Ja, jetzt haben wir schon vieles zusammengetragen. So, fassen wir es zusammen zu einem Punkt. Das heißt, Leistungserhöhen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Ne? Als Nachrichtentechniker, als Kommunikationsingenieur setze ich Information in eine elektrische Form um. Das heißt, ich habe immer mit Kurvenformen zu tun, mit Signalen zu tun, Spannungsverläufen zu tun, mit Wellen bei der Ausbreitung zu tun und so weiter. Das heißt, ich bilde meine Information in ein elektrisches System ab. Warum? In dem elektrischen System kann ich mich bewegen, kann ich Information darstellen, ist es universell, da kann ich weit irgendwie von einer Information von einem Ort zum anderen bringen, es ist manipulierbar, anpassbar und so weiter. Ja, das heißt, ich verwende üblicherweise nicht die Form, wie die Information ursprünglich vorliegt, zum Beispiel meine Sprache. Ja? Sondern ich mache den Umweg über ein elektrisches Abbild. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, das heißt, ich kann hier durch Verbessern meines Konzeptes, und zwar nicht, das eine ist die Systemebene. Das heißt zum Beispiel Codierung, Kanalkodierung. Ja. Ich packe Redundanz hinein, ich verbessere hier auf der höchsten Ebene. Bevor ich aber auf der verbessere, kann ich mir natürlich noch andere Dinge überlegen, und da haben wir auch schon gesprochen, das ist die Ingenieursmäßige oder Realisierungsebene, die Hardware-Ebene. Ich kann Bauteile verwenden, weil die stören ja nicht nur am Kanal auftritt. Bei uns ist es sozusagen konzentriert am Kanal und das ist alles Hardware. Die Hardware selbst produziert Störung. Ja, das heißt thermisches Rauschen und so weiter. Das heißt, es kommt nicht nur von hier her, sondern es kommt auch hier durch die Realisierung, durch die Möglichkeit, die ich haben möchte, ein elektrisches Abbild zu haben. Das heißt, ich kann bessere Bauteile verwenden. Rauscharmere Bauteile, rauscharmere Verstärker. Ich kann das auf der Systemebene machen. Ja. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Informationen übertrage, von einem Ort zum anderen, kann die Sprache sein. Ich nutze die Telefonleitung. Die Telefonleitung ist fehleranfällig oder übersprechen und andere Phänomene noch, und dort passieren die Fehler. Ich kann einen Satellitenlink verwenden und kann hier aufgrund der Entfernung, gibt es wieder andere Formen der Störung, das heißt, irgendwo auf dem Link passieren dann diese Fehler. Das heißt, ich habe zwei sehr weit entfernte Orte. Bodenstation, Satellit, Satellit, Bodenstation oder so. Ich kann es aber auch in einem Gerät haben, zum Beispiel in einem Computer, im Arbeitsspeicher, habe eine Harddisk und möchte dort die Information vom Arbeitsspeicher auf die Harddisk übertragen und wieder zurück. Das heißt, die sind sehr knapp beisammen und trotzdem mit Information übertragen. Ja, das heißt, es muss nicht unbedingt passiver weit sein. Ich kann mir eine bessere Harddisk nehmen zum Beispiel. Ja, sagen, okay, der Hersteller garantiert Lebenszeit, keine Fehler oder so irgendwas, ja, oder andere Dinge. Ja, ich kann die Qualität verbessern durch einen höheren Preis, bessere Bauteile im Wesentlichen, bessere Baugruppen und so. Ja, das ist die eine Variante, ja, mit der ich Verbesserungen tun kann und Fehler reduzieren kann. Das ist die Art und Weise, wie sie uns hier in dieser Vorlesung eigentlich nicht interessieren. Ja, das heißt, wir nehmen an, wir verwenden nur gute Sachen und so und wir sind am technologischen Limit. Ja. Bei uns halt, laut Ideal, es passieren keine Fehler, es tritt kein Bauteil raus, wenn man vorläufig auf und so weiter. Ja. Das heißt, er kann durch Qualitätsverbesserung und ein Ausdruck ist, wäre auch Leistung. So, auf der Systemebene habe ich drei Größen zur Verfügung. Das eine ist Leistung. Ja, wenn ich die in die Höhe schraube, dann kann ich sicherer detektieren. Warum? Wenn die beiden Verteilungen auseinandergezogen werden, der weniger Überlappungsbereiche haben und daher weniger Fehler machen. Die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich kann Bandbreite hinzufügen. Ja, das heißt, die Redundanz äußert sich im Wesentlichen in Bandbreite. Ja? Und ich kann natürlich auch noch Codierung dann verwenden, ja, die auch ebenfalls wieder Bandbreite benutzt. Ja? Oder Zeitverläufe hier, Zeitabstände und so weiter. Das heißt, dann kann ich noch, wie die Kollegin gesagt hat, Diversitätsverfahren nehmen. Das heißt, ich schicke die Information über zwei verschiedene Mechanismen, zwei verschiedene Ebenen. Oder ich schicke sie zeitlich hintereinander. Ich übertrage sie auf zwei verschiedene Frequenzen. Das heißt, ich füge Redundanz dazu in Form, dass ich physikalische Eigenschaft, die ich hier in der Darstellung meiner Information verwende, dupliziere. Aber nicht die gleiche verwende im gleichen Frequenzbereich, sondern in einem anderen Frequenzbereich oder so. Und der andere Frequenzbereich ist vielleicht weniger oft gestört oder so. Oder beide in Summe, einmal ist der mehr, einmal der andere mehr, aber in Summe habe ich immer eines, was relativ gut empfangen wird und so. Ja, das heißt, ich habe mehrere Möglichkeiten, hier etwas zu tun und das soll ich versuchen, ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Ja? Wir beschäftigen uns da hier ausschließlich mit systematischen Vorgehen. Das heißt, wir haben hier als Inhalt die ARQ-Verfahren, die Blockcodes und die Faltungscodes einmal etwas Gruppen, ja, als Einteilung hier. Die ARQ-Verfahren, Blockcode und Faltungscodes hier. So, bevor wir uns dem Ganzen widmen, schauen wir uns an, was kann wirklich passieren. Ich habe hier, das ist neu, das war in der Vorlesung, war dieses Bildchen noch nicht drinnen, hier versucht eine Visualisierung von Codierung, also von der einfachsten Form der Codierung zu bekommen. So, das heißt, es ist hier ein bisschen so ein Motivierungsbeispiel, wo man sehr anschaulich erkennt, worauf kommt es drauf an und auch erkennt, was ich dafür zu bezahlen habe. Das heißt, was für Nachteile hier auftreten. Das heißt, wir wollen im Wesentlichen eine verlässlichere Übertragung über einen gestörten Kanal erreichen. Ja? Und zwar, wir nehmen an, sehr primitiv, wir haben eine Schwarz-Weiß-Grafik und von mir aus Pixeln, wenn Sie so wollen, nur meine Pixel sind viel größer als die üblichen Pixel, und ich habe sie wirklich als Rechtecke dargestellt, ja, damit man sie schön sieht. Das heißt, wir hätten im Wesentlichen eine Schwarz-Weiß-Grafik, meine Pixel sind alle rechteckig, über einen binärsymmetrischen Kanal zu übertragen. Ja, das heißt, binärsymmetrischer Kanal heißt was? Haben wir bei der Basisbandmodulation gehabt. Ja, wir müssen ein bisschen wiederholen, jetzt haben wir schon einiges an Stoff, jetzt können wir ein bisschen wiederholen und so. Ne? Der Lehrer wird lästig. Ne? Also, was ist ein binärsymmetrischer Kanal? Es ist schon spät heute, ne? Also, es ist 2 Stunden kann man das fast nicht aushalten, ne? Kosten schön, ja, nicht mehr ganz. Also.
Ist das Vorzeichen entscheidend?
Bei einer binären Entscheidung, ja, entscheidet das Vorzeichen, aber der binärsymmetrische Kanal, das Modell, wie Fehler passieren, ist sehr, sehr klar vorgegeben. Ja, das heißt, ich habe eine 1, ich habe eine 0 und ich kann wieder nur eine 1 und eine 0 entscheiden und keines der Fehlermechanismen wird durch den Kanal bevorteilt oder benachteiligt. Beide Fehlermechanismen, ob eine 1 auf eine 0 oder 0 auf eine 1 übergeht, ist gleich wahrscheinlich. Ja? Das ist ein binärsymmetrischer Kanal. Die Symmetrie binär heißt einmal 2 Symbole, 2 Entscheidungen, 2 Möglichkeiten zu entscheiden. Ja? Und symmetrisch heißt, dass der Fehlermechanismus, egal welches Symbol ist, unparteiisch ist. Ja? Also binärsymmetrischer Kanal ist unser Parademodell. Ja? Alle anderen sind nicht zielführend. Ja? Ist auch der am häufigsten vorkommt. Ja? So, das heißt, jeder Bildpunkt wird durch 2 Zustände bestimmt. Ja? Das heißt, kann ein schwarzer, Punkt sein, es kann ein weißer Punkt sein. Und während der Übertragung soll ein Fehler passieren, und zwar im Verhältnis 0,1 oder mit dem Verhältnis 0,1, das heißt, jedes Zehnte soll fehlerhaft sein. Ja, das heißt, es ist ein relativ hoher Fehleranteil. Ich möchte ja auch Fehler sehen. Ja, das ist momentan das, was mich jetzt interessiert, was ich natürlich als Kommunikationsingenieur nicht haben möchte. Aber zum Darstellen ist es natürlich schwierig, in einem Gebilde, wo 10.000 Punkte sind, in einem herauszufinden, wo der Fehler passiert ist. Das ist schon ein bisschen mehr drauf. So, das heißt, einmal ganz einfach formuliert, mit welcher Qualität wird das Bild empfangen? Immer wenn ich sage Qualität, weiß ich nicht, was Qualität ist, ja, sondern es ist ein subjektiver Eindruck und ich löse das durch Hinschauen. Ja. Also korreliert durch Anschauen. Übrigens, das Auge mit dem Gehirn ist der schnellste Korrelator, den wir kennen. Ja. Es gibt nicht schnelleres momentan, das ist unser großes Vorbild. So, das ist mein Original. Ja, ich habe hier, so wie früher, ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern können, Sie sicherlich nicht mehr, wo noch Schwarz-Weiß-Fernsehen war und so, ORF1 hat es nur gegeben, dann später sogar ORF2 gegeben, das war dann schon ein großer Luxus, und da hat es oft Testbilder gegeben, ja, die haben eine spezielle Gestalt gehabt, und das könnte man so als ein Testbild verwenden für unsere Codierung. Ja. Das Testbild hat man sehr oft gesehen, weil die Übertragung sehr oft ausgefallen ist. Ja. Und das war sozusagen, das Dame war nichts da, aber das Testbild wenigstens da. Ja. Heute gibt es das nicht mehr. Ja. So, das heißt, ich habe hier ein Bild. Ich habe hier zum Beispiel, ich kann mir das als Fax auch, wenn Sie so wollen, vorstellen. Ja. Ich habe hier zwei weiße Zeilen, ja, wobei diese Ecke und da ein, so ein Ecke ist ein weißer Punkt. Ja. Ich habe ihn nur eingekastelt, damit man den Punkt besser sieht. Ja. Das ist ein weißer Punkt, ein weißer Punkt, ein weißer Punkt. Jetzt geht das ganze Bild durch. Ja. So wie der Witz mit dem Hund, ne? Sagt er, mein Hund kann rechnen, ne? Sagt er, wie viel ist 2000 mal 5000? Wow, 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 so, ne? Also dauert ein bisschen lang. Ne? So, dann habe ich da jede dritte Zeile wäre eine schwarze Zeile zum Beispiel. Ja, dann kommen wieder zwei weiße Zeilen und so weiter. Das heißt, ich habe hier 66 Punkte und ich habe hier 66 Punkte. Das heißt, in Summe hat dieses Gebilde, kann man ruhig Bild dazu sagen, 4356, sagen wir mal, Pixel, ja, oder Bildpunkte. Ja. So, das heißt, wenn ich die mit einem Bit darstelle, dann brauche ich, muss ich übertragen 4356 Bit. Mit welcher Zeit ist egal momentan. Ja, die werden übertragen und die müssen natürlich entsprechend erkannt werden. Die werden gestört, müssen erkannt werden und dann werden sie wieder in dieser Reihenfolge, ich habe sie einfach zeilenweise gelesen, können es spaltenweise oder auch beliebig im Wesentlichen machen, werden sie auch wieder so zusammengesetzt, damit es dieses Bild ergibt. Das ist das Original. Das möchte ich haben hier. So, und das ist das Original. Und das ist zum Beispiel das, was detektiert wird. Das, was empfangen wird und erreicht wird. Und zwar hier mit diesem Kanalmodell. Das ist mein binärsymmetrischer Kanal. Das heißt, x1 ist die 1 zum Beispiel, x2 wäre die 0 zum Beispiel, das 0-Bit, oder das ist ein weißes und das da ist das schwarze oder so. Und das wird übertragen. Ja, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, nämlich jedes Zehnte mutiert zum anderen. Ja, das ist ja nichts anderes, ein Zufallszahlengenerator genommen, Ort Monte Carlo Simulation. Ich füttere alle diese Punkte, übertrage die und mache mit einem Zufallszahlengenerator einen Wert, wo im Mittel jedes Zehnte umgedreht wird. Ja, das heißt, im Mittel habe ich jedes Zehnte umgedreht. Ne? Also man könnte da jetzt schauen, ich weiß nicht, wie ist das schlecht beim Zehner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist der erste Fehler, dann wird eins wieder richtig übertragen, dann ist wieder ein falsches, dann ist wieder ein lahmes, richtig, dann ist wieder was falsch und so weiter. Also Sie können sich so das Fehlermuster anschauen. Bei den Schwarzen sind nicht die Weißen dann die Fehler. Ja? Gut, also dreht es einfach um. Das ist die urtümlichste Form der binären Kommunikation. Ja? Das heißt, man sieht sofort, wenn ein Bit umfällt, dann ist es genau die andere Information. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja? Und daher sieht man das auch sehr schön. Ja? Wenn man so mal hinschaut, sagt man, okay, schaut eigentlich schier aus. Ne? So, das heißt, man kann sich natürlich jetzt damit zählen lassen, ja, wie viele Fehler das wirklich aufgetreten sind. Das heißt, während der Übertragung sind 438 Bit umgefallen. Ja? Insgesamt habe ich 4356, 10% wären 435,6. Ja? Ein bisschen schwierig zu erreichen. 438. Das heißt, ich bin ziemlich gut dort, wo ich eigentlich hin möchte, nämlich bei den 10%. Das heißt, meine Simulation hat einigermaßen das wiedergegeben, was ich von ihr verlangt habe oder was ich von ihr möchte. Ja, das heißt, das ist dieses Bild, was hier erhalten ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. bin damit zufrieden und ich bin damit nicht zufrieden. Ja, das heißt, das, was man als Qualität versteht. Ja. Das heißt, könnte man irgendwas festlegen jetzt. Ja. Ist Ihnen klar, wie es zu diesem Bild gekommen ist? Ist Ihnen klar, wie der Fehlermechanismus funktioniert und wie ich das, in Anführungszeichen, simuliert habe? Eine ganz einfache Angelegenheit im Wesentlichen. Ja. So, jetzt hat man dieses Muster generiert und das schaut dann einmal anders aus als diese. So. Gehen wir nur einmal zurück. Zu verwirrend. Ja? Wenn ich nicht mit dem zufrieden bin, dann habe ich mehrere Möglichkeiten, irgendetwas zu tun. Und das Einfachste ist, wie die Kollegin schon gesagt hat, ich wiederhole es öfters. Ja? Und ich betreibe die einfachste Codierung momentan, Wiederholungskodierung. Ja? Jetzt gehen wir zum nächsten. Das ist mein Original, das ist die Ausgangssituation. Das ist das Ergebnis, ja? Das, was da hinten herauskommt. Ja? Ich habe dieses so zusammengestellt, damit man auch den Aufwand sieht. Das heißt, ich nehme das Original. Der Encoder nimmt sozusagen dreimal das Original und überträgt es. Ja, das heißt, das ist zum Beispiel das erste Bild, überträgt es und er empfängt dieses und speichert dieses. Dann, wenn er das übertragen hat, dann nimmt er dieses, das gleiche nur einmal. Ja, überträgt es wieder, kommt zu diesem Ergebnis, detektiert dieses Bild. Dann nimmt er das dritte Mal noch und detektiert dieses da. So, das ist der Encoder. Das heißt, so kodiert er es, das heißt, dreimal wird es wiederholt. Ganz die primitivste Form der Kodierung. Übrigens, GPS ist nicht mehr neu, ja? Aber es funktioniert sehr gut und GPS verwendet ebenfalls Wiederholungskodierung. Ja? Und zwar wiederholt es 20 Mal. Ja? 20 Mal jedes Symbol. So, in einem Zeitraum sozusagen, es gibt eine andere Kodierung auch drauf, ja? Aber im Wesentlichen die Originalform und die noch immer vorhanden ist, Wiederholungskodierung, deswegen ist ja auch die Datenrate so gering. Ja? Aber Wiederholungskodierung ist primitiv, aber gut. Ja? Also, auch wenn es so einfach ist, ist es nicht schlecht. So, das was empfangen wird, ist das. Er hat drei Kopien von demselben Bild. Und jetzt geht er das Bild wieder zeilenweise durch. Ja? Und sagt, okay, das ist der erste Bildpunkt. Der schaut so aus, der schaut so aus, der schaut so aus. So, dann macht er Mehrheitsentscheidung. Sagt, wenn hier von drei Pixeln dreimal das gleiche ist, dann ist es einfach. Ja? Dann bleibt es auch so. Wenn eines davon falsch ist, dann entscheide ich mich für die anderen beiden. Ja? Wenn zwei falsch sind, dann weiß er es nicht mehr, dann entscheidet er sich auch für die zwei. Das heißt, er entscheidet sich immer für die Mehrheit. Er weiß aber nicht, ob es richtig oder falsch ist. Er nimmt aber an, dass wenn ich es öfters übertrage, dass hier der Fehler nicht zur gleichen Stelle passiert. Ja, das heißt, er verteilt sozusagen die ganze Aufgabe auf drei solche Aufgaben und macht eine Mehrheitsentscheidung. Und Sie sehen, wenn Sie genau schauen, hier, die schauen relativ böse aus, ja, unangenehm. Das schaut schon relativ gut aus. Ja. Man muss ein bisschen gut schauen können. Ja. Operngläser nächstes Mal mitnehmen. Ja.
Das heißt, immer übertragen, sagt Sarah.
Dann haben Sie einen systematischen Fehler gemacht mit der Mehrheitsentscheidung. Ja. Sie müssen immer eine ungerade Anzahl. Ja, aber bei GPS haben Sie auch noch zusätzlich eine Codierung dabei. Ja. Das heißt, Sie haben einen wirklich guten Codierer dabei noch und die haben noch zusätzlich diese 20 Symbole drinnen. Ja? Also, und man rechnet damit, dass die Schwelle nicht überschritten wird, dass mehr als 10 Fehler auftreten. Wir werden dann bald drauf kommen, wenn wir uns das anschauen, mit dem Likelihood dekodieren, dass wenige Fehler wahrscheinlicher sind wie viele Fehler. Ja? Das heißt, wir nutzen dieses Faktum aus, dass üblicherweise weniger Fehler auftreten als wie der große Fehlerfall. Wir werden es anhand eines einfachen Rechenbeispiels mit ein paar Zahlenwerten verifizieren. Das ist eine der wesentlichsten Erkenntnisse für Kanalkodierung, nämlich die Aussage, dass weniger Fehler wahrscheinlicher sind als wie viele Fehler. Ja? Also auf den werden wir uns sehr oft noch berufen. So, das heißt, ich habe hier ein eher schlechtes Bild und habe hier ein etwas besseres Bild. Mit Zahlen untermauert, sehen Sie hier, der Aufwand. Der Aufwand ist natürlich, ich muss das dreimal übertragen, es dauert dreimal so lang. Ja? Oder wenn ich es hier in die gleiche Zeitframe hineinquetsche, muss ich dreimal so schnell übertragen. Das heißt, ich kann entweder Bandbreite investieren oder kann Zeit investieren. Ja? So, das heißt, der entscheidet sich da und macht das da. Das heißt, der Aufwand, den sieht man hier. Der Aufwand ist einfach gegeben durch diese darunterliegenden Bilder. Vorher habe ich eines übertragen, habe eines bekommen, das war die Qualität. Jetzt übertrage ich es dreimal, bekomme diese Qualität. So, das heißt, meine Aerofobability ist von 0,1 auf 0,028 gesunken. Ja, das heißt, durch den dreifachen Aufwand habe ich hier einiges reduzieren können. Ich habe es hier zusammengeschrieben, weil ich die Zahlenwerte alle habe. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Im ersten Bild sind insgesamt 451 Fehler passiert, im zweiten sind 435 passiert und hier sind 451 passiert. Die 435 liegen relativ gut bei den 10%, die 451 sind schon ein bisschen schlechter. Dadurch, dass ich die Fehler aber ortsmäßig, räumlich kann ich nicht sagen, aber ortsmäßig verteilen, habe ich die Chance hier, dass sie sich nicht hier besonders gut überlappen. Das heißt, in dem Bild habe ich die Gesamtzahl dieser Einzelfehler hier auf 438 von 438 bei der vorhergehenden Übertragung hier auf 125 reduzieren können. Ja, das heißt, statt diesen 10% Fehlern haben wir hier natürlich viel weniger. Haben wir hier aber 3% nur mehr an Fehler drin. Das Problem ist, ich muss natürlich dreimal so viel an Ressourcen hineinstecken. Das heißt, nichts gibt es umsonst. Ja, auch hier bei der Codierung nicht. Ja. Damit Sie das ein bisschen schöner sehen, vielleicht das Bild, habe ich es hier noch einmal ein bisschen größer gezeichnet. Ja. Sie sehen, das ist hier für einmalige Übertragung, unkodiert. Ja. So wie es halt der Kanal den Fehlermechanismus hineinbringt, so ist es eben. Das ist kodiert hier und Sie sehen hier, dass die Linien hier ein bisschen besser in Erscheinung treten, als wir hier drin. Ja. Das ist Wiederholungskodierung. Wichtig ist, ich muss es dreifach investieren hier, damit ich hier natürlich eine Verbesserung habe. Ja, das heißt, umsonst geht es leider nicht. Ja. Wiederholungskodierung ist die einfachste Codierform, aber eine sicherlich sehr effiziente Codierform. So, damit hätten wir sozusagen unser Motivierungsbeispiel hinter uns gebracht und nächste Woche werde ich das noch einmal kurz präsentieren. Das heißt, nächste Woche noch einmal mit Kanalkodierung beginnen und die ganze nächste Woche heute halt an der Kanalkodierung widmen. Wo Sie nichts mehr zu tun haben, wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.